und herzlich willkommen zur 17. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, auch von mir und von uns ein herzliches Willkommen. Ich fürchte, man kann hören, dass wir nicht ganz gesund sind. Ja, aber ich denke, wir haben genug Stimme für das folgende Gespräch.
Hurra!
Schauen wir mal. Ja, magst du was dazu sagen, worum es heute gehen soll?
Ja. Wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, mal darüber zu reden, wie man so übers viele Sein redet. Manchmal ist es ja so, dass Menschen versuchen, über ihr viele Sein zu sprechen oder ihr Leben mit Dis zu sprechen. Und dann ganz viel über Gewalt sprechen und die Gewalt, die dazu geführt hat, dass man viele geworden ist. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz interessant, mal zu schauen, in welche Sichtbarkeit man sich da begibt und wofür, also worum es da eigentlich geht, also wie wichtig das ist. Also ist es überhaupt wichtig? Müssen wir das eigentlich machen? Muss man, wenn man über das viele Sein redet, automatisch über Gewalt reden? Also könnten wir doch auch lassen. Wir könnten uns doch auch eigentlich darauf konzentrieren, was für einen alltäglichen Wahnsinn wir erleben. Da auch nicht. Manche empfinden das viele Sein ja auch nicht als Wahnsinn, sondern als ganz normal. So, das ist so das Feld, von dem ich dachte, dass wir es ja mal wackern könnten.
Ja.
Das machen wir ja im Grunde auch, ne?
Ja, eben, wir reden auch über das viele Sein. Ich weiß gar nicht, gehört auch dazu, warum man drüber redet?
Ja.
Warum redet ihr darüber?
Über das viele Sein?
Ja.
Ja, weil wir sind. Das ist vielleicht ein bisschen, es klingt jetzt so wenig, ne, aber eigentlich ist es ja schon total krass eigentlich.
Aber hast du das Gefühl, dass zu viel darüber gesprochen wird? Also.
Nee. Habe ich nicht. Habt ihr den Eindruck? Also ich habe immer so, ich denke immer so, yay, jemand hat sich getraut. Also, ne, oder hurra.
Also ich meine, ich glaube schon, dass es zugenommen hat, dass es mehr zum Thema gibt, also halt eben, ne, an Blogs oder weiß ich nicht, bei Facebook oder unserem Podcast oder eben auch an Homepages dazu. Nee, aber sicher nicht genug und sicher auch nicht öffentlich oder sichtbar genug. Gar nicht öffentlich, sondern eben sichtbar genug.
Hm. Ja, stimmt, dieses breite Massending fehlt, ne?
Ja.
Ich weiß auch gar nicht. Das ist irgendwie immer noch so eine Nische.
Sichtbarkeit beim Viele Sein. Ich meine, ist ja ein heikles Thema, ne? Wir machen das jetzt auch. Für uns ist es ja so, wir sind alles, was den Podcast betrifft, ist bei uns komplett losgelöst von unserem kompletten persönlichen Umfeld. Das weiß auch fast keiner, dass wir das machen. Weil wir Angst haben, ne, das ist für uns schon so, dass wir eine Befürchtung haben, mit dem Podcast in Verbindung gebracht zu werden, was für uns manchmal auch ein Zwiespalt ist, weil wir es einerseits, ne, gibt viele Situationen, wo ich denke, ich möchte es jetzt sagen. Warum soll ich jetzt irgendwas hinerklären? Warum sage ich jetzt nicht einfach, ich bin viele? Was ändert das denn an meiner Fachlichkeit, an meiner Fähigkeit, an meiner, ne, an der Bewertung meiner Person? Und trotzdem halte ich natürlich die Klappe und sage das nicht. Und so. Ja.
Ja, und da denke ich irgendwie, ne, in einem, ich habe diesen Unterschied auch total klar. Für mich gibt's, also für mich, also ich habe so ein Risiko nicht, ne? Ich habe kein, für mich hängt kein berufliches Dings dran. Aber ich merke schon, was passiert, wenn man damit öffentlich wird in einem Umfeld, das eher gewöhnt ist, nicht konfrontiert zu sein mit solchen Lebensrealitäten, also, und das sind oft, also, ne, ein Umfeld, das nicht darauf klarkommen könnte, potenziell, dass man viele ist und dass viele sein auch eine Historie hat, die ungewöhnlich ist, ist dann meistens auch das Umfeld, in dem du, ja, schon komisch bist, wenn du als Frau Frauen liebst, zum Beispiel. Also, ne, man, das ist dann oft ein Umfeld, das allgemein eher Schwierigkeiten hat mit Abweichungen, TM oder ja, anders sein irgendwie.
Weiß ich gar nicht, weil wir bewegen uns ja in einem arbeitstechnisch auch in einem eher sozial orientierten Umfeld, also ne, in einem sehr auseinandersetzungsbereiten Umfeld und so. Und trotzdem, es ist ganz, es gibt immer diese Momente, wo ich denke, warum eigentlich nicht? Also eigentlich ist das so schrecklich.
Du bist halt, wie du bist, ne?
Ja, aber ich, ne, es ist irgendwie, es gibt eine Bewertung des Vielerseins, die ich befürchte. Und gleichzeitig halte ich meine Klappe. Obwohl ich vielleicht, ne, ich meine, wenn jeder die Klappe hält, wird am Ende sich vielleicht auch an der Bewertung nichts ändern. Aber es entspricht mir eigentlich auch nicht, an der Stelle meine Klappe zu halten. Und da betrifft es mich aber persönlich so sehr, dass ich meine Klappe halte. Was ich schade finde.
Was ist denn deine Bewertung? Also, kennst du die Bewertung des Vielerseins? Oder ist das eher so eine Befürchtung?
Nee, es ist, glaube ich, eine Befürchtung. Ich weiß gar nicht, wie. Doch, ich habe manchmal schon den Eindruck, dass ich glaube, mein erster Punkt ist die Angst, dass das Vielesein gleichgesetzt wird mit einer psychiatrischen, behandlungsbedürftigen Erkrankung. Wo ich, ne, da unter ist für, oder denke ich, es haben wir auch im Podcast hier sehr viel thematisiert, dass dann Unterschied besteht. Es ist ja nicht so, dass es nicht vielleicht behandlungsbedürftige Symptome gibt, aber ne, ich mag nicht in die Ecke gestellt werden, dass ich eine behandlungsbedürftige psychiatrische Erkrankung habe. Ich meine, da kann man jetzt weitergehen, ne? Warum ist das so negativ bewertet und so? Da müssen wir jetzt irgendwie stoppen, weil wir sonst vollständig ausfransen in den ersten 10 Minuten.
Ja.
Aber ne, dahinter steht ja die Angst, in meinen Fähigkeiten nicht mehr wahrgenommen zu werden. Und es gibt Menschen, die mit mir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, von denen ich weiß, die schätzen das auch, mit mir zu arbeiten. Und wo ich gleichzeitig denke, dass genau diese Wertschätzung und Anerkennung verloren gehen würde, wenn sie wüssten, dass ich viele bin. Und das ist eine Befürchtung, die ich habe, weil ich glaube, dass das eine ist diese, ne, diese psychiatrische Erkrankung, und das andere ist auch, ich glaube, auch eine, manchmal denke ich, eine Unwissenheit, die dazu führt, dass dort was angenommen wird, was nicht stimmt. Dann ist es, glaube ich, immer eine Konfrontation mit einer bestimmten Form von Gewalt, die Leute abschreckt, die damit nichts zu tun haben wollen und ergo auch mit mir nichts zu tun haben möchten.
Aber es ist schon komisch, oder? Dass diese Gewalterfahrung dann so verknüpft ist mit euch. Also mit euch als Person. Es ist ja nicht so, dass ihr die Gewalt gewesen oder dass ihr die Gewalt seid.
Nee, und ich habe sie ja auch. Naja, gut, das ist jetzt zweischneidig, aber ja, ich bin ja eigentlich eher Opfer als Täter dieser Gewalt. Und trotzdem glaube ich, dass viele das Thema an sich nicht berühren möchten und deswegen auch Berührungsängste dann mit mir entwickeln, weil sie vielleicht denken, sie müssten jetzt mit mir darüber reden oder mich anders behandeln oder, ne? Was sie ja nicht müssen, also niemand muss mit mir anders umgehen, nur weil er halt vielleicht dieses Detail dann erfährt. So, ich bin ja vorher auch nicht in 1000 Teile zersprungen, wenn man mir mal Kritik irgendwie an den Kopf geknallt hat oder so. Ich glaube, das ist Berührungsangst mit dieser Form von Gewalt oder ne, mit dieser Gewalt und dann eben auch daraus eine Berührungsangst mit der Person, die dann vielleicht in dem Moment ne, damit
das so
vor
krass.
Einem steht.
Ich finde das echt krass, weil ich das nie hatte. Diese Vermischung aus, diese Person hat Gewalt erfahren und daneben diese Person ist viele. Für uns ist das total getrennt. Also auch wenn wir anderen Menschen begegnen, dann die können uns sagen, ich bin ein Dealer Einhorn, dann glaube ich ja, okay, du bist ein Dealer Einhorn so. Und wenn mir dann jemand sagt, ich habe Gewalt erfahren, dann ja, okay, du hast Gewalt erfahren. Also es ist irgendwie, für uns ist das viele sein, jetzt mal als Identität oder als Beschreibung des eigenen Seins, irgendwie erstmal gegeben und losgelöst von den Erfahrungen, die dazu geführt haben.
Ja, in der Wahrnehmung, aber es ist ja immer schon, also ich meine, viele sein ist ja schon an verschiedene, aber dennoch spezifische Formen von erfahrener Gewalt gebunden oder gekoppelt.
Und trotzdem, jetzt kommt meine Lieblingsstatistik und ich weiß, weshalb es meine Lieblingsstatistik ist, aber es gibt in ganz seltenen Fällen auch Leute, da weiß man nicht, warum die viele geworden sind. Und die Zahl, die ich damals hatte, okay, das ist eine Studie, eine Umfrage, die überhaupt nicht wissenschaftlich belastbar ist. Aber es ist eine Zahl und da spricht man schon von 0,4%.
Okay.
Wo man das nicht weiß. Und für uns ist das zum Beispiel total wichtig, das im Kopf zu behalten, dass es diese Möglichkeit gibt und immer so von toxischem Stress zu sprechen. und ne, also wie er bei einem Trauma vorkommt. Aber diese Rechnung aus ganz viel schlimmes, mega dolles Trauma, gleich viele sein, das ist irgendwie, das haben wir bei uns nicht und das haben wir bei anderen Menschen auch nicht. Ich finde das krass. Natürlich ist es nachvollziehbar, ne, klar. Aber für uns macht das ein Spannungsfeld auf. Weil das ja auch bedeutet, ah, du bist viele, aha, du bist also ein Opfer von
ja, genau.
XY. Genau.
Ja, aber das ist die Befürchtung.
Das kollidiert aber völlig mit meinem Bild von mir, weil ich bin kein Opfer geworden.
Nee, okay, das ist aber ja das andere, ne? Das würde, ich meine, das wäre ja noch der Idealfall, dass mich dann jemand fragen würde. Oder, ne, um mein Verständnis meiner selbst bitten oder ne, in irgendeiner Form. Aber das tun, glaube ich, viele schon nicht. Ich meine, vielleicht ist es auch schwierig. Ich bewege mich in einem Umfeld, wo durchaus auch ne, Gewalt erleben und ähnliches Thema sein kann oder Thema ist und höre halt oft ne, Einschätzungen anderer Menschen mit Gewalterfahrung, wo ich halt merke, ich werde eher vorsichtiger. Ich möchte das noch weniger sichtbar sein.
Mhm.
Also es hat ja nicht viel, ne, das hat ja auch nichts mit meinem Bild von mir selber oder mit unserem Bild von uns selbst oder unserer Identität als viele Mensch zu tun. Es geht ja da, ist es ja eher der Fokus, ne, was befürchten wir von außen? Was gesehen wird oder was dann angenommen wird. Das sind ja vieles auch einfach Annahmen. Es ist ja selten so, dass jemand dann nachfragt.
Mhm.
So, und das finde ich auch schwierig, weil ich weiß nicht, also ich meine, das ist so, ich meine, ich mag eh gefragt werden, wer ich bin oder was ich mag oder ne, warum ich etwas tue, aber ne, jemand nimmt dann von sich aus irgendeine Art von Lebens- oder Erfahrung in meinem, also für mich an, so und fragt halt nicht. Mhm. Ich weiß nicht, aber gut, also ich meine, bei dir klingt das so, als ob man das viele sein von irgendeiner Art von Gewalterfahrung, bei euch ist das nicht verbunden, das heißt auch entkoppelt? Also ich meine...
Es ist auf jeden Fall... Es ist nicht das Erste, was wir denken, auf jeden Fall. Also wenn uns jemand gegenübersteht und sagt, ich bin viele, dann glauben wir dem das, egal ob diese Person durch schwere Gewalterfahrungen, die sie auch weiß und um die es ein Bewusstsein gibt und ein wachsendes Bewusstsein gibt, oder ob das von anderen Dingen kommt. Es ist irgendwie so, ja, du bist viele, okay.
Okay, naja, gut, aber um Glaubwürdigkeit geht's uns da auch auf keinen Fall, ne? Also, weiß nicht, ob das was mit, also mit Glaubwürdigkeit hat das für uns jetzt
nee.
Auch nichts zu tun.
Also für uns hat das mehr was damit zu tun, anzunehmen, wie jemand ist oder wie sich jemand vor uns präsentiert. Also wir nehmen an, wie sich jemand vor uns beschreibt. Und wenn jemand sagt, ich bin viele, es gibt auch viele queere Personen, die sich, die von sich in der Mehrzahl sprechen oder das englische they für sich benutzen als Pronomen. Also die dann fast klingen wie wir als Multiple, die halt von, also ne?
Mhm.
Wo dieses Plural einfach nochmal mehr was, also die meint nochmal was anderes an der Stelle. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, so eine grundsätzliche Art, wie wir versuchen mit Menschen umzugehen, dass wir mal erstmal annehmen, was sie uns sagen, wer sie sind. Und wenn sie uns dann mitteilen wollen, wie sie entstanden sind oder ne, was ihre Lebenserfahrung und ihr Hintergrund ist, dann versuchen wir das auch so anzunehmen und so. Es ist halt für uns nicht so verbunden. Und es ist dann irgendwie, ich glaube, das ist auch das, was für uns dann schwierig ist, wenn wir mitkriegen, okay, es gibt so ein Bedürfnis, über das viele sein zu sprechen und dann merke ich, okay, es wird nur über Gewalt gesprochen. Also ne, die Personen könnten auch, ich sag mal, eben ein Gewaltopfer geworden sein, ohne viele zu sein. Also ohne viele geworden zu sein. Das ist was ich dann, wo ich dann merke, okay, ja, diese Verbindung aus Gewaltopfer gleich multiple sein, die wird auch davon, von dieser Erzählung oder von dieser Art Annäherung irgendwie auch gestärkt und ich weiß immer nicht so genau, wie ich das finde. Weil für mich ist das viele Sein ja auch nicht pathologisch, sondern irgendwie normal im Sinne von, was normal möglich ist.
Ja, ich überlege gerade, ob viele Sein oder überhaupt irgendwie, also wir haben gerade mal überlegt, so ne, unsere Diagnosekarriere und dachten gerade, da hat, ich weiß nicht, die PTPS-Diagnose zum Beispiel, das war schon so ein, ja, ne, sie haben irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht. Aha, okay. Und in der PTPS steht das halt auch drin. Mhm. Und ich meine, für uns ist das so, dass wir mit dem Viele sein, auch wenn wir es als, ne, als Realität ja hier im Podcast permanent thematisieren, ne, wir haben da immer noch eine große Auseinandersetzung mit, das irgendwie auch wirklich anzuerkennen und den Kontext zur Gewalt zum Beispiel auch anzuerkennen. Das ist für uns zurzeit Thema, aber eben auch wirklich auch schwierig. Aber ich habe gerade überlegt, ob die Diagnose quasi auch ein Stück weit Bestätigung ist und damit die Erlaubnis, über die Gewalt zu sprechen, oder ob für viele die Gewalt einfach so im Vordergrund steht, dass die Lebensrealität viele sein, also, ne, gar nicht den Raum findet dann am Ende. Mhm. Mhm. Oder der Leidensdruck durch die Gewalt dann halt einfach sehr im Vordergrund steht und die Diagnose vielleicht auch eine Erlaubnis ist, dann über die Gewalt zu sprechen. Ja. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt eine sehr vage...
Ja, aber ich finde die total sinnig. Also mir leuchtet das gerade total ein. Weil bei uns war das halt eher so, dass wir sehr gemerkt haben, wir sind sehr anders als andere Leute. Mhm. Und haben uns vieles immer erklärt damit, dass wir eben viele sind.
Aber war die erfahrene Gewalt für euch nie eine mögliche Erklärung für euer Anderssein?
Also jetzt kann ich gerade echt nicht für uns alle sprechen, sondern nur für mich. Und nein. Ja. nee. Also das, was ich erinnere, reicht. Und da sind wir auch wieder, ne, bei dem, was dann passiert, wenn man darüber redet, ist normend so. Und wenn ich dann irgendwie jetzt fällt mir gerade echt auf, dass der einzige Multifilm, den ich jemals gesehen habe, Höllenleben war, beziehungsweise der Anfang davon. Und das habe ich nicht erlebt. Und dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, ja, das, was ich erfahren habe, das reicht überhaupt nicht, um viele zu sein. Und um mich aus diesem, ne, was muss man erlebt haben, um viele geworden zu sein? Und was muss man, wie schlimm muss es gewesen sein, um sich als Opfer bezeichnen? Und damit ich aus dieser Auseinandersetzung rauskomme, da, oder gar nicht erst so tief drin versinke, da ist das für mich irgendwie auch so, das gehört irgendwie nicht zusammen und das passiert bei mir nicht so. Ich weiß auch immer nicht so genau, ne, über Gewalt sprechen ist ja einfach, es ist wichtig, das zu tun, natürlich. Also man sollte das nicht verschweigen, dass es passiert. Aber ich frage mich halt immer, in welchem Kontext und zu welchem Zweck. Also für wen ist es wichtig und was macht es dann? So, was löst es aus? Ne, wenn jemand so das Gefühl hat, er dürfte da gar nicht drüber reden, er oder sie dürfte da gar nicht drüber reden, jemals. Und braucht quasi, also in Anführungsstrichen, braucht eine Diagnose, um es zu dürfen. Das finde ich irgendwie traurig, weil man keine Diagnose brauchen sollen müsste. War das jetzt ein richtiger Satz? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, ja.
So sollte das nicht sein. Man sollte schon irgendwie, wenn man eine schwierige Erfahrung gemacht hat, dann sollte man sie teilen dürfen.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, ich weiß für uns, wir haben uns über die Diagnose eigentlich erst, nein, was heißt, warte mal. Doch, also die Diagnose ist für uns immer wieder auch Anlass, uns über die Form der Gewalt, die wir erfahren haben, auseinanderzusetzen. Und sie vor allen Dingen auch einzuordnen. Das hätten wir, glaube ich, und ich weiß nicht, und nein, es wäre falsch zu sagen, wir hätten es ohne Diagnose nicht gemacht, aber wir hätten es ohne die Symptomatik und ohne die Probleme, die uns die Symptomatik zeitweise immer wieder verursacht hat, hätten wir uns damit vielleicht eben nicht auseinandergesetzt, dann hätten wir nicht in unserem Hirn gekramt oder versucht, ne, irgendwelche Flashback-Bilder zusammenzusetzen und vielleicht irgendwie doch die Auseinandersetzung zu führen, ob wir das, was wir da jetzt sehen können, anerkennen als eigene Lebensrealität oder so. Dafür ist die Diagnose schon auch ein Mittel, glaube ich.
Oder die Therapie.
Oder die Therapie, ja. Es hängt irgendwie auch alles so zusammen. Ich überlege gerade, ne, was wäre gewesen, wenn vor 10 Jahren wir diese Symptomatik nicht gehabt hätten und deswegen auch nie Diagnosen in irgendeiner Form gekriegt hatten und nie irgendjemand von Traumatisierung gesprochen hätte. mein gut, dann ja, wär's, ja. Hätten wir eine steile Karriere gemacht wegen Arbeits, nee, wegen Workaholic-Tum. Gut, aber dann hätten wir, ne, wären wir nicht damit konfrontiert worden, glaube ich.
Ja.
Lange nicht. Und hatten, ich meine, damit kann man ja offen sein, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch Täterkontakt, hätten den aber sicherlich auch nicht in Frage gestellt unbedingt.
Ja, und bei uns wäre das, wenn wir die Diagnose nicht bekommen hätten, hätten wir eine steile Karriere als schizophrene Psychotikerin, frühkindlich schizophren, durchgeknallt, bla 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 gemacht. Also nicht so sehr, also ja, doch schon ein bisschen anders als jetzt, aber in Sachen Lebenserfolg oder irgendwie wären wir da jetzt, hätten wir jetzt nicht die große Veränderung gehabt, also bis dato jedenfalls.
Na gut, aber möchtest du heute, also wärst du lieber schizophren als schizophren diagnostiziert?
Ich weiß ja nicht, wie sich Schizophrene fühlen.
Nee, ich meine, ja, das ist ja letztlich, glaube ich, schon so ein bisschen das Drama mancher älterer Frauen, die betroffen sind. Die ja, glaube ich, schon viel Schizophrenie-Diagnosen hatten.
Ja, also wir hatten, die letzte Diagnose, die wir vor der Dis-Diagnose hatten, war eine Schizophrenie-Diagnose. Und wir waren unheimlich dick von Medis, die wir nehmen mussten in der Zeit. Ziemlich breit und ein Vollautomat. Also, ne, weil du gerade sagtest, Workaholic, da wollte ich gerade sagen, ja, ich auch. Weil ich ja auch nur eine Maschine war, also auch nur so ein Maschinenmensch. Aber letztlich habe ich gar nichts geschissen gekriegt. Also wir waren ja auch ewig dann nicht mehr in der Schule oder irgendwas. Also wir waren von einem normalen Teenagerleben auch total weit weg. Weil es ist so, dieser Gewaltbezug oder dieser Erfahrungsbezug, der stellt sich für uns über die Diagnose allein nicht her. Natürlich ist er eine Grundlage. Natürlich, also gehört zu dieser Diagnose auch eben Gewalterfahrung gemacht zu haben. Aber für uns, ne, wir müssen uns den halt immer wieder spinnen. Und da habe ich halt irgendwie immer das Gefühl, ja, wenn wir uns den extra machen müssen, dann kann ja die Gewalt nicht so wirklich gewesen sein, weil, ne, wenn ich mir das immer konstruieren muss, dann.
Ne? Das finde ich also aber einen schrägen Ansatz, um ehrlich zu sein.
Ja, weil man, so ist das halt.
Ja, ich sag's ja nur mal. Halt an der gesprägt. Stelle müssen wir mal kurz sagen, also selbst wir würden dann an der Stelle sagen, na ja, nur weil ja, der Kontext Therapeutin zwischenzeitlich immer, verschwimmt.
Unsere Therapeutin sagt dann immer, ja, das ist, sie wissen ja auch, dass sie sich an Dinge nicht erinnern, an die sich andere ins erinnern. Okay, ja. Kann ich so stehen lassen und dann fällt es wieder unter die Diagnose, ne? Und trotzdem ist es dann halt so, für uns oder für mich, jetzt ist es halt mein Podcast. Das ist jetzt halt gerade irgendwie so. Aber für mich ist es so, dass ich von den Gewalterfahrungen, die dieser Körper gemacht haben könnte, so weit weg bin, dass ich mich häufig dann da drin wiederfinde, dass ich mich frage, ja, ob ich nicht zu einer dieser, wie in dieser Statistik auftauchenden Personen bin, bei denen man das sehr stark annehmen kann, dass Gewalt passiert ist, weil eine überwiegende Mehrheit aller Menschen mit Dis eine Gewalterfahrung gemacht haben oder schwierige Gewalterfahrungen gemacht haben über einen längeren Zeitraum, aber wo man es nicht genau weiß. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie wichtig, das für uns auch offen zu halten. Zu sagen, ja, ich habe Opferschaftserfahrungen gemacht, ja, ich habe Gewalterfahrungen gehabt, aber ich weiß nicht, ob diese wirklich gemacht haben, dass ich viele geworden bin. Also das ist irgendwie, für mich ist es wichtig, weil ich mich sonst nicht mehr so öffnen kann für das viele sein als Zustand. Denn ich merke, dass es dann schwieriger ist für mich, mich offen zu halten und zuzuhören, was von innen kommt. Nicht, weil ich glaube, ich bin eine Lügnerin und irgendwie Vermeidung will oder so, sondern weil ich denke, ich weiß den Zusammenhang nicht. Für mich ist der nicht so klar und wenn ich ihn immer konstruieren muss, dann fällt es mir schwer zu sagen, also ne, dann ist es nicht so intuitiv, dann ist es konstruiert.
Ja, ist, glaube ich, auch einfach nur eine andere Art des Umgangs, oder? Also, ne, für uns weiß ich, für uns steht immer wieder sehr im Vordergrund, Ursachen finden zu wollen, weil wir Dinge nicht einordnen können, wo wir aber das Gefühl oder das Bedürfnis haben, sie einordnen zu wollen, was weiß ich, irgendwas zu beenden oder anders umgehen zu können oder ja.
Aber warum? Wenn ihr das nicht lösen könnt, dann ist doch, also selbst wenn ihr den Ursprung von irgendwas nicht kennt, dann ist doch das Problem nicht weg.
Nee, ich weiß, nee. Unser Ansatz ist, dass wir, wenn wir den Ursprung finden, wir dann vielleicht auch eine Veränderung des Problems erwirken können. Vielleicht kommt es auch darauf an, mit welchem Problem man sich gerade beschäftigt. Für uns ist halt irgendwie ein fast permanent anwesendes Gefühl von Todesangst ein Problem. Weil wir das, ne, das begleitet uns fast durch unseren ganzen Alltag, mal mehr, mal weniger. Das ist das erste Gefühl, was bei Triggern da ist, und das ist das letzte Gefühl, was wir irgendwie wieder ausräumen können. Und es ist ein sehr belastendes Gefühl. Und das ist was, wo jeder sagt, er versteht erstmal nicht, warum wir die so massiv empfinden permanent. Oder so anhaltend und auch so als so extrem bedrohlich. Und das begleitet uns auch schon seit vielen Jahren, ne? Eine unserer ersten Diagnosen war irgendwie Angststörung, generalisierte Angststörung, weil wir halt permanent von Angst gesprochen haben. So. Und im Laufe der Zeit halt immer mehr auf die Ursachen und da halt schon die Ursachen in bestimmten Gewalterfahrungen vermuten. Deswegen halt eben da auch suchen, weil wir gern rausfinden möchten, wie wir dieses Gefühl von Todesangst, was irgendwie, ne, ich habe immer das Gefühl, in jeder Zelle klebt da irgendwie so ein Fitzel von. Und ich mag es halt gern, ne, wir würden es gern eindämmen können oder wir würden gern dem was entgegensetzen können. Und dafür brauchen wir gefühlt eben die Ursache oder zumindest Ursachen, die wir vielleicht, ne, wo wir irgendwie einen Ansatz finden, wie wir dem begegnen können, um es irgendwie weniger werden zu lassen. Das ist für uns halt leidend, aber das, deswegen glaube ich, so dieser Kontext zur Ursache dieser Ängste. Und dann eben der Kontext zur Gewalt. Ich weiß nicht, so ganz grundsätzlich findest du es aber auch nicht falsch, über Form von Gewalt, wie Menschen sie erleben können, zu sprechen, oder?
Finde ich nicht falsch. Also ich glaube, dass es wichtig ist, das zu tun. Ich finde halt aber wichtig, dass man dabei bestimmte Formen beachtet.
Da zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel sollte man vielleicht fragen, ob jemand mit einem über Gewalterfahrung sprechen möchte oder über das Thema an sich. Das ist, das finde ich irgendwie so grundsätzlich total wichtig. Konsens an der Stelle. Weil wir das schon öfter hatten, dass wir in der Klinik waren und dann haben uns Leute ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und wirklich, oder ne, Menschen, die ganz lange nicht darüber reden konnten, die dann, die kennt ihr sicherlich auch, so Menschen, bei denen das wie so ein Korken rausfliegt und dann wollen sie alles erzählen und gar nicht mehr schweigen, sie wollen niemanden verschonen, sie sind ja auch nicht verschont worden und so. Und ich kann das verstehen, diese Impulse, das so zu machen, kann ich total gut verstehen, aber das geht halt über die Grenzen von allen, also von allen anderen und ist in für uns auch so eine Form, Gewalt auszuüben, beziehungsweise sie weiterzutragen und ja,
andere so sehr damit, ja.
So, also man sollte auf jeden Fall schon immer fragen, das finde ich wichtig. Ist es jetzt der Zeitpunkt, ist es okay? Oder man muss auch irgendwie gucken, dass man so einen gemeinsamen Umgang damit hat oder eine Person gut genug kennt, als dass man weiß, okay, ihr Umgang mit schwierigen Themen ist einer, mit dem ich auch gut umgehen kann. Oder ne, dass man irgendwie weiß, wenn man über schwierige Sachen redet, dann hat man so ein bestimmtes Miteinander oder so einen bestimmten Ablauf. So, dann ist halt irgendwie klar, dass es einigermaßen safe und einigermaßen stabiles Umfeld, in das man das gerade reinsagt. So, wenn wir mit unserer Therapeutin über was Schwieriges reden oder nehmen wir mal nicht unsere Therapeutin, das ist auch schon wieder zu special, aber so Leute, die wir kennen, mit denen wir irgendwie in irgendeiner Form näher zu tun haben, dann weiß ich irgendwie, wenn das Thema mal so in die Richtung geht, in einem ganz normalen Gespräch, dann versuchen wir, das immer auf so einer Ebene zu halten, die sachbezogen ist. Also ich mag es überhaupt nicht, dann Leuten zu sagen, und damals, als ich 12 war, an meinem bla bla bla, also irgendwie sowas, so eine Anekdote von früher zu erzählen, wo klar ist, da ist was passiert, von dem ich weiß, dass andere Menschen das als Gewalt bezeichnen könnten, auch wenn ich das selber nicht so einschätze, also ne, über diese, da muss ich mir schon klar sein, wie, also wie ist der Gewaltbegriff des Gegenübers und wie ist mein eigener Gewaltbegriff und wo kommt man da zusammen?
Denkst du denn, dass sich Gewaltbegriffe so sehr voneinander unterscheiden?
Ja.
Wie würdest du Gewalt definieren? Oder diese Form von Gewalt?
Ja, welche Form von Gewalt meinst du? Also für mich ist es, also wir hatten irgendwann im Blog mal so eine Definition versucht und sind das irgendwie so weit runtergebrochen zu sagen, ein Ungleichgewicht der Mächte. Also es gibt einen Part, der nicht so viel Macht hat und also so, das ist schon Gewalt. Und das hat man überall im Leben.
Das ja, okay, aber
wir schon
ja.
Mal, wenn der Staatsgewalt unterworfen sind. So sind wir alle Opfer des Staates. Nein, sind wir natürlich nicht. Aber da gibt es eine Gewalt. Also wir, für uns geht es da immer mehr um Unterwerfungserfahrung, um Ohnmachtserfahrung, um Opferschaftserfahrung, wenn wir über sowas reden. Weiß nicht, sind wir da zu diffizil? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich überlege gerade. Ich meine, letztlich bewegen wir uns ja schon in einem Bereich von einer doch sehr spezifischen Form von Gewalt. Finde ich.
Wie würdest du also, die nennen?
Ich glaube, unser erster tatsächlicher Zugang dazu war, dass bei irgendeiner Diagnose stand Man-Made Disaster. Und ich dachte, warum steht da eigentlich Disaster? Doch, da steht Disaster, oder? Das habe ich gerade nicht falsch im Kopf. Man-Made Disaster. Ja. Desaster, ja. Desaster. Und das war von Menschen gemachte Gewalt war, glaube ich, das erste Mal für uns so ein, ach, das, also für uns hat es, glaube ich, das erste Mal den Kontext zwischen dem, was unser Umfeld als Kind mit uns getan hat und diesem Gewaltbegriff und dem uns als Person, glaube ich, also da war für uns, glaube ich, das erste Mal überhaupt der Kontext da. Wir hätten ja früher als Kind nicht gesagt, wir erfahren Gewalt, sondern wir hätten halt gesagt, ne, wenn jemand gefragt hätte und wir hätten antworten können, hätten wir halt Lebensrealität wiedergegeben. Wir hatten keinen Gewaltbegriff als Kind. Den haben wir eigentlich auch erst später gefunden. Ich weiß gar nicht, wir haben halt manchmal, ne, diesen Impuls und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht machen wir es auch. Wir würden manchmal gern so eine Liste machen und es einfach aufführen.
Was passiert
also,
ist?
Gar nicht mit so, ne, ganz viel drumherum, sondern quasi die Form der Gewalt einfach benennen. Also, ich scheitere immer an so Oberbegriffen wie sexueller Missbrauch. Okay, was bedeutet das denn? Also, ich meine, worüber reden wir? Reden ja hier nicht darüber.
Das ist relativ klar definiert, eigentlich.
Naja.
Also das ist ja ein Begriff aus dem Strafgesetzbuch. Der ist total streng definiert.
Ja, aber die Form von Gewalt, die ich erlebt habe, die kommt im Strafgesetzbuch gar nicht vor. Das habe ich da noch nie gelesen. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Da steht immer nur irgendwas von, ne, Erwachsener benutzt Kind für sexuelle Handlung. Das empfinde ich als teilweise doch sehr weit entfernt von dem, was ich irgendwie erfahren habe. Also, ich finde den Begriff unpassend. Viel zu
niedlich. Ja gut, aber es ist ja auch ein juristischer. Der ist ja nicht sehr, also der ist ja es ist ein juristischer Begriff, es ist ein Fachbegriff. Also,
ja, der stört mich. Ja, aber der stört mich zum Beispiel insofern schon, dass er nur einen sehr kleinen Aspekt
ja,
von.
Du musst dich, ja, das verstehe ich auch, aber der Punkt, auf den ich hinaus wollen würde, wäre der, warum orientierst du dich denn auch an Justizsprache, an so einem Begriff? Da
Nein,
müsste
muss
man
ich
dann
nicht.
Halt tatsächlich gucken, dass es, ne, dass man guckt, dass man sich selber aufschreibt. Wie man das selber nennen würde. Also ich glaube, bei uns ist das so, dass gerade wenn wir eine Therapiestunde hatten oder so, wenn so der Schlüsselsatz, wir haben darüber geredet, wie jemand jemanden wehgetan hat. So, Punkt. Das ist so unser Schlüsselsatz für, wir haben an schwierigen Erfahrungen oder an schwierigen Inhalten oder wie auch immer von Inns gearbeitet oder diese Inns haben mit der Therapeutin über Dinge gesprochen. Und ich habe ja schon gesagt, dass es für mich schwierig ist, diese Verbindung herzuleiten. Deswegen unterlasse ich sie auch in dem Fall und auch ganz bewusst und lasse einfach nur da stehen, was dort steht und sage, okay, die haben darüber geredet, dass jemandem wehgetan hat oder so. Punkt. Und das ist dann nicht, wir haben an Trauma gearbeitet oder wir haben an Gewalterfahrung gearbeitet oder wir haben Gewalterfahrungen verarbeitet, sondern wir haben darüber geredet, dass jemand jemandem wehgetan hat. Mhm. Punkt. Das ist für uns irgendwie nicht so aufgeladen. Wir haben dann so nicht diesen Zwang, darüber zu reden, also so einen Überbegriff zu finden. Und wir haben da auch nicht so das Gefühl, nicht gesehen zu sein oder, also wir erleben uns dadurch so ein bisschen weniger belastet von den Belegungen, die die Gesellschaft oder die Menschen oder die Welt außerhalb von uns mit diesen Begriffen mhm. hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Also, so gerade wenn, also wir ertappen uns total oft dabei, irgendwie zu denken, also wir haben total viel opferfeindliche Scheiße im Kopf. Ne, mhm. Von stell dich nicht so an zu, ja, sie hat es ja selber gewollt, das haben wir alles in unserem Kopf. Und das widerspricht aber völlig dem, wie wir Menschen begegnen wollen. Und das ist sowas, wie wir,
mhm.
was wir in uns selber irgendwie immer wieder regulieren und versuchen im Kontakt immer wieder so dadurch zu entschärfen, dass wir uns klar machen, womit wir es eigentlich gerade nur zu tun haben. Und das ist dann eben genau, da beginnt das auch wieder, ne, dass wir eben diese Trennung haben zwischen jemand hat Gewalt erfahren und jemand ist viele.
Gut, aber eure Abwertungen sind ja nochmal andere als die des Umfeldes, oder? Also ich weiß es nicht, vielleicht
glaube,
ist das jetzt auch nur unsere Vermutung.
Ich glaube, ich finde Sachen Opferfeindlichkeit nicht anders als, gut, ich stehe jetzt nicht in der Gegend rum und sag,
aber warum denkst
ey,
du, dass
Opfer,
du
bist du behindert?
Aber warum denkst du, warum bist du, oder warum denkst du, dass du opferfeindlich bist? Also was macht, also was?
Also ist jetzt die Frage, was Opferfeindlichkeit ist, oder?
Nee, nicht die Frage, was Opferfeindlichkeit ist, aber, also mein erster Verdacht war ja, dass du so Abwertungen im Kopf hast dann, die ich zum Beispiel auch habe, die ich irgendwann mal gelernt habe, oder die, ne, die halt da sind.
Ja.
Oder?
Ja, wir lernen ja alle opferfeindliche Sachen. Egal, ob wir Gewalt erfahren oder nicht. Also allein der Umstand, dass die Gesellschaft so ist, wie wir sie gerade leben und erleben,
produziert also eine eigene Opferfeindlichkeit?
Ja. Und man internalisiert sie auch, ne? Ich glaube, das ist so ganz viel, also es ist sehr, sehr leicht, opferfeindlich zu sein, weil es alle um einen herum sind, auch wenn sie nicht sah. Also, ne? Mhm. Ich hatte das auch mal in einem, ich glaube, ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber dass es ganz viele Opfermythen gibt, die sich alleine in unseren Romanen und Krimiserien und Filmen niederschlagen und die verhindern oder die es tatsächlich zu Opfer gewordenen Personen schwer machen, sich als Opfer zu definieren oder mhm. sich als Opfer wahrzunehmen und auch wirklich als Opfer wahrzunehmen, dass überhaupt gar nichts dafür konnte, dass passiert ist, was passiert ist. Oder eben auch dieser Imperativ, der mir immer wieder begegnet mit, die Opfer müssen das Schweigen brechen, sonst können wir, die arme Polizei, ja gar nichts machen. Es ist immer so, da kommt mir Schaum aus den Ohren, weil das geht so gar nicht. Was ist das denn für ein Schuldspruch von der Polizei? Der sagt, die Opfer müssen was sagen, sonst können wir ja überhaupt nichts machen. Geht's noch? Was ist denn mit den Tätern? Oder mit den vermutlichen TäterInnen? Sollen die nie die Klappe aufmachen oder was? Und was ist das eigentlich für ein Umgang mit Zeuginnen und so? Wo ist da diese Rolle? Also so, ich glaube, dass es sehr leicht ist, Opferfeindlichkeit zu internalisieren und das oft auch gar nicht zu merken. Ich weiß nicht genau, ob das noch so an dem Thema ist, wo wir eigentlich angefangen haben.
Naja, ich glaube, wir bewegen uns heute ja sehr so zwischen eigenem, weiß ich nicht, zwischen Selbstannahmen oder ne, einem Selbst, Selbstannahmen und so äußeren Annahmen oder vermuteten äußeren Annahmen. Ich glaube, wir pendeln da heute immer so ein bisschen hin und her, denke ich.
Mhm.
Mhm. Hab zum Beispiel gerade überlegt, ja, alle Opfer müssen ihr Schweigen brechen. Da ist ja eine Schuldzuweisung drin, ne?
Ja.
Wenn sie nicht schweigen würden, dann.
Ja, genau.
Und
das macht das Schweigen auch so unmöglich, ne? Dann fängt man an, sich dafür zu schämen, dass man über bestimmte Dinge nicht redet. Und dann beginnt so der Moment, ja, okay, dann rede ich jetzt halt darüber und dann geht man raus aus der Tür und ist voller Elan und will unbedingt was sagen. Und dann stellt sich raus, ja, wo soll ich jetzt eigentlich was sagen? Mhm. Polizei glaubt mir doch so eine Story nicht, weil es steht ja nicht mehr im Strafgesetzbuch, was mir passiert ist. Meine Freunde, oh mein Gott, die hören das, was ich ihnen jetzt erzählen könnte, irgendwie aus Krimis und Filmen, die glauben mir doch auch nicht. Ist es so, wo willst du das denn dann erzählen? So.
Ja, wobei das finde ich ja eh so einen ganz eigenen, ne, so eine Fragwürdigkeit auch, ne, dass irgendwie auch, man, jetzt ist es 20.17 Uhr, der Tatort läuft seit einer Viertelstunde. National sitzen Massen von Menschen vor dem Tatort und schauen sich Gewaltdarstellungen an, die irgendwie relativ oft irgendwie dann doch sehr real nah, also sehr, ne, sehr nah an Lebensrealität ist. Und es ist die Sonntagabendunterhaltung in Deutschland. Und man, die nicht Tatort gucken, gucken auf den anderen 5 Programmen irgendeine Art von Krimiserie, die da jetzt parallel läuft, mit mehr Action und dann in den USA und nicht hier, aber, ne, Tatort spielt in Deutschland und wie oft kommt da genau die Form von Gewalt vor, über die wir gerade sprechen und,
ich frage mich auch, halt, es wäre irgendwie voll der geile Filmplot, ne, eine Familie guckt Tatort irgendwie und dann sitzt das Kind irgendwie mal bei den Großeltern und guckt Tatort und sagt dann, das macht mein Vater immer mit mir. Was würde dann passieren? Das wäre die krasseste Geschichte irgendwie,
wo man. Ich weiß gar nicht, ob das so ein, also ob das nicht ab und zu sogar so ähnlich, ne, passiert.
Keine Ahnung, das müsste man, ich hab echt keine Ahnung, aber das wäre so, ne, die Auseinandersetzung mit Gewalt, wie sie, ne, so Fernsehen, sich Gewalt angucken im Fernsehen zur Unterhaltung, als Vergnügen, ist total legitim, aber sich damit auseinanderzusetzen, in so einer ernsthaften Auseinandersetzung, dass da eine Straftat passiert und über den Fakt, dass man sich da gerade einen Inhalt reinzieht zur Unterhaltung, der ein absolut furchtbares Ereignis ist oder ein geächtetes und verurteiltes und verurteilbares Verbrechen, diese Auseinandersetzung passiert total selten. Und wenn die dann passiert, dann sind es Spaßverderber, die das dann so anbringen. Nur der Moralapostel oder keine Ahnung.
Ja, aber was für eine Diskrepanz.
Ja.
Also, dass das, was dem einen zur Unterhaltung gilt, gleichzeitig aber bitteschön nicht in Realität, ne, eingefordert werden darf, anerkannt zu werden.
Ja. Ja, weil der ganze Spaß ja dann weg wäre. Ich habe das in der Auseinandersetzung mit feministischer Theorie und Praxis und Kultur und so weiter, also mit Feminismus an sich, gemerkt, dass ich kaum noch eine Serie gucken kann, ohne das Kotzen zu kriegen, weil da schon wieder Sexismus drin passiert oder, also ich merke, dass etwas, wo ich vorher nicht drauf geachtet hätte oder nicht drauf geachtet habe, durch meine tiefere Kenntnis oder meinen neuen Blick auf bestimmte Umgangsweisen sich verändert hat. Und entsprechend kann ich auch sagen, ja, ich habe nicht mehr so viel Spaß an The Big Bang Theory, ich habe nicht mehr so viel Spaß an Comics oder Film. Ich gucke mir bestimmte Serien auch nicht mit Gilmore Girls. Ich liebe die Gilmore Girls, aber ich kann sie mir nicht mehr angucken. Weil ich weiß, spätestens in der ersten Staffel werden mir 20.000 sexistische Kackscheißwitze und Sprüche einfallen und auffallen und ich werde mich ärgern und keinen Spaß mehr dran haben. Also gucke ich es mir nicht mehr an und behalte es in fröhlicher Erinnerung. Und das, ich glaube, dass so ein ähnlicher Mechanismus da ist, wenn es um Gewalt und Anerkennung von Gewalt geht und Realität und so weiter. Das ist auch immer so was, ich mache jetzt mal einen Sprung, dass ich dann ganz oft merke, ja, die es gibt Menschen auch in meinem Leben, für die bin ich quasi die Gewalt, der sie sich dann mal widmen.
Mhm.
Also, ne, für die ist das so, ja, der größte Sprung.
Die Stellvertreterin.
Ja. Und da merke ich auch im Kontakt, so, die haben die letzten Monate nicht einmal über Gewalterfahrungen oder über Schutz oder Missbrauch oder Missbrauchsprävention oder gewaltfreie Kommunikation, was auch alles damit zu tun hat, nachgedacht oder darüber gesprochen, aber sie nehmen Kontakt mit mir auf, weil da irgendwas an ihrem Bewusstsein gerüttelt hat oder irgendwas ist und sie nur mich kennen, mit der sie darüber reden können. Weil nur ich habe das ja erlebt. Nur ich kann das ja aus erster Hand erzählen. Haha. So, wo ich auch immer nicht so genau weiß, wieso ist das so? Und dann versuche ich mich wieder in Geduld zu üben und denke, okay, es gibt diese Menschen, es gibt diese Leben, die so wirklich ganz weit weg davon sind, oder gibt so Ebenen des Seins, in denen man so privilegiert ist, dass man das auch kann. Habt ihr sowas auch? Oder das kann man ja auch ausweiten, ne? Wir haben auch Menschen, die halten uns für den Profi in Sachen viele sein.
Mhm.
Und wir können alles über die Multis erzählen und wie das denn so ist.
Ja, ich glaube, wir haben das nicht ganz so stark. Also beim Multisein sowieso nicht, weil das tatsächlich was ist, was in unserem Umfeld nicht so wahnsinnig bekannt ist. Ist auch ein eigenes Thema, oder? Ich komme mir gerade komisch dabei vor, diesen Podcast zu machen, gleichzeitig zu sagen, in meinem Umfeld weiß fast keiner, dass ich viele bin. Das ist auch ein bisschen schräg. Naja, es hat für uns halt echt, ne, dieses, dass es halt für uns arbeitstechnisch, wir vermuten, dass es problematisch wäre. Und wir das deswegen halt wirklich nur in einem sehr kleinen Kreis irgendwie das halt weiß. Bisschen schade eigentlich. Wir sind halt arbeitstechnisch, glaube ich, manchmal Ansprechpartner dafür. Deswegen, ne, wir können da dann oft eigene Erfahrungen nutzen, um Dinge zu reflektieren oder zu besprechen oder auseinanderzusetzen. Für uns ist dann eher die Schwierigkeit, dass wir eben nicht darauf verweisen, dass ich das jetzt aus eigener Erfahrung weiß. So.
Das sind die Sichtbarkeit, die man da nicht riskiert.
Ich weiß gar nicht, es gibt eine Frau, die ist viele, die geht da sehr offen mit um und arbeitet tatsächlich auch damit. Macht so Fortbildung über so Ausstiegssachen und so. Und das finde ich ziemlich krass. Also das finde ich spannend. Oder ich weiß gar nicht, hier die. Du hast von Höhlenleben angesprochen, Höllenleben. Mhm. Die sind da ja auch sehr sichtbar mit und sehr öffentlich mit und haben ja, ja auch das Forum und so. Und jetzt sind wir wieder bei Sichtbarkeit.
Ja, ja, ich glaube, dass ich weiß immer nicht so genau, was da die Entscheidung ist, ne? Also ich glaube, es gibt die Entscheidung, nicht zu verschweigen, dass man viele ist, und vielleicht auch nicht zu verschweigen, dass man bestimmte Dinge erfahren hat oder Zustände erfahren hat. Aber man weiß halt dann trotzdem nicht, was das bedeutet oder was das dann macht oder auf welchen Boden das außen fällt.
Ja, ich glaube, der Boden außen ist so ein bisschen das. Also wir erinnern uns, dass für uns das zum Beispiel damals wichtig war, also bei damals meinte ich jetzt so vor 5 Jahren, vor 7 Jahren, zu erfahren, dass andere zum Beispiel auch versuchen, ein Studium abzuschließen oder dass andere auch arbeiten gehen. Also wir mussten uns sehr anlegen mit diversen Ämtern, weil die uns unbedingt berufsunfähig schreiben wollten. Und wir brauchten quasi auch Vorbilder letztlich, die ne mit einem ähnlichen Background aber eben genau die Dinge tun. Und wo ich halt heute manchmal denke, ja klar, wenn ich meine Klappe nicht aufmache, vielleicht, ne, wäre es ja für andere auch hilfreich. Das Vorbild, also Vorbild so, ne, aber ja, das zu wissen, es gibt andere, oder dieses desaströse Bild von Menschen, die viele sind und oder Gewalt erfahren haben, das basiert ja irgendwie, glaube ich, schon darauf, dass, ich weiß gar nicht, also meine Annahme ist schon, dass viele immer denken, dass man dann oft eingeschränkt ist, was soziale Ressourcen angeht, was finanzielle Ressourcen angeht, was irgendwie Möglichkeiten sich beruflich irgendwie, ne?
Echt?
Ja, doch, das ist wirklich ich meine, das ist ja auch unsere Angst, dass uns unsere Fachlichkeit aberkannt würde, wenn bekannt wäre, dass ein Teil davon, ne, oder dass ich viele bin, dass ich dann, weiß ich nicht, meine Angst ist tatsächlich, dass mir begegnen würde, dass jemand sagt, na ja, aber du bist eigentlich gar nicht mehr objektiv, weil du hast ja selber Gewalt erfahren. Oder, ne, dass ich dann einfach anders wahrgenommen werde. Da habe ich eine ganz große Angst vor, obwohl ich eben weiß, solange niemand das ahnt, wird mir ja zuerkannt, dass ich zum Beispiel eine Handlungsfähigkeit habe. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele mit so einem Opfer geworden sein gleichzeitig auch verbinden, weißt du nicht? Bin gerade irritiert. Oder ist das mein, ich meine, vielleicht ist das auch mein eigenes Ding.
Nee, ich habe dich am Anfang missverstanden. Ich habe gedacht, die du hättest. Ich muss gerade noch mal ausholen, um das Missverständnis zu erklären. Ich habe damals, als wir angefangen haben, Literatur zu lesen oder überhaupt so, haben wir uns in überhaupt gar keinem Bericht wiedergefunden, weil nirgendwo von einer 16-Jährigen mit das geschrieben wurde oder das der Lebensweg beschrieben wurde. Und später habe ich auch wenige, ich glaube, ich würde das sogar ausweiten auf keinen einzigen Fallbericht von einer Person, die viele ist, gelesen, die nie im Leben gearbeitet hat, die überhaupt gar keine, also die so in der Form durchs Netz gefallen ist wie wir. Und ich hatte gerade gedacht, dass du, dass der Bogen, den du machen wolltest, war, dass die Grund oder das grundsätzliche Bild von Menschen, die viele sind, ist, dass die arm sind oder dass die wenige Chancen haben oder so. Und das, deswegen fragte ich gerade so erschüttert nach. Weil nee, das wäre was, wo mir die Sichtbarkeit wichtig ist, ne? Wo ich einfach denke, okay, genau dafür sind die Blogs gut. Wo man dann sieht, es gibt Leute, es ist scheißegal, welchen sozialen Status du hast, es ist scheißegal, welchen Beruf du hast, es ist scheißegal, was du kannst oder was dir anerkannt wird oder nicht. Viele sein steht dem darüber. Gewalterfahrungen fragen nicht nach deinem Alter, nach deinem Ausweis, nach deiner Hautfarbe, nach dem, was du weißt oder nicht weißt. Das kann jeden treffen, immer, überall, durch jeden Menschen, der sich dazu entscheidet, dir weh zu tun.
Ja, und aber deine Annahme war tatsächlich richtig. Das war der Bogen, den ich im Kopf hatte. Weil das wirklich gefühlt für mich so ist, dass das ist, was am meisten sichtbar wird. Das, und ja. Also ich meine, das fängt, glaube ich, da an, wo ja die Grundannahme sowieso ist, dass Gewalt in bestimmten Formen in sozial schwachen Schichten stattfindet. Oh, ne, ja, da kann ich auch sofort sagen, ja. Ne, aber das ist ja da. Ich kann nur sagen, hallo, nein, ich weiß von all meinen Tätern, die haben durchaus der gehobenen Schicht angehört. Da war keiner sozial schwach oder, ne?
Ja, was im ist Gegenteil. Das Begriff, eine sozial
sie waren, ja, es waren, ne? Aber ja. Das, und wir wissen alle, dass das totaler Blödsinn ist, dass das, ja. So, aber es gibt es ja als Grundannahme, dass das eine Ursache für Gewalt wäre einer sozial schwachen Schicht anzugehören. Und ich glaube schon, ich meine, ich finde das auch so, das ist jetzt echt auch ein bisschen Glatteis, ne? Weil, ich meine, macht ein Job jemanden zu einem, doch natürlich, was ein Job macht oder was ein fester Job macht mit dem, ab einem gewissen Einkommen, dass er mich sozial und finanziell tatsächlich ja stabilisiert, ne? Ich muss zu keinem Amt gehen und mich dafür rechtfertigen, dass ich gerade keine Ahnung wie drauf bin. Ne? Ich muss da niemandem Rechenschaft für ablegen, weil der Job schützt mich davor.
Ja. Und der Job schützt dich auch vor dem Moment, in dem du nicht weißt, das war so eine Situation, die wir mal hatten bei einer Veranstaltung unter ganz vielen Menschen und alle haben sich über ihren Job definiert und gesagt, ich bin Handwerker, ich bin Maurer, ich mache dies und das oder das und dann war ich dran und wollte nicht sagen, ich bin Hartz-IV-Empfängerin. Dann habe ich gesagt, ich bin gar nichts. So.
Ja.
Ne, also das macht einen Job eben auch. Man kann sich so ein, man kann ein jemand sein, auch wenn man, also ne, weil man etwas tut regelmäßig. Man kann ja, Sozialarbeiter sein, man kann ein Maurer sein, man kann ein Personaler sein, wie auch immer.
Eine Anwältin, eine Polizistin, die Liste ist, glaube ich, lang. Aber ich meine, ich mag jetzt auch nicht, für uns war die Motivation, unbedingt arbeiten gehen zu wollen, ja nicht, dass wir jemand sein wollten.
Ja,
also
nee,
für aber uns, so, aber es ist ein Schutz, das macht es tatsächlich. Wir sind heilfroh, wir waren jetzt ja zwischenzeitlich kurzfristig arbeitslos und mussten zum Amt. Wir haben blockiert. Wir haben all die Ängste wieder gehabt und wussten halt genau, wir würden echt auch eine Menge machen und sind froh, die Arbeitsfähigkeit erlangt zu haben, dass wir das können, weil wir da nie wieder hin wollen, weil wir das schrecklich fanden. Und trotzdem, ja, soziale, ich meine, das ist ein eigenes Thema, aber ich finde,
ja, dieses Vorurteil, das größte Vorurteil, was man so bei Opfern hat, ist eben, dass Opfer niemals aufhören, Opfer zu sein. Und das ist irgendwie so eine Grundannahme, die man drin hat.
Ja, aber ganz ehrlich, es ist ein Vorurteil und gleichzeitig ist es aber auch ein Stück weit eine Wahrheit. Weil letztlich, natürlich, wir haben einen Arbeitsvertrag, super, wir zahlen in die Rentenkasse ein. Ja, aber zu einem Zeitpunkt, da haben andere Leute schon ein Haus gebaut. Ne? Also das, was ich da jetzt einzahle, das wird niemals dafür reichen, auch nur die Miete für eine Wohnung später zu finanzieren. Unsere Ausbildung hat sich relativ lange hingezogen. Ne? Also so, das ist ja, also der, selbst, ne, das sieht irgendwie jetzt gut aus mit dem Job und so, aber selbst da sind ja eine Menge Sachen inkludiert, die darauf beruhen, Opfer gewesen zu sein. Mhm. So.
Weil ich meine, dass es, ich meinte, als ich das sagte, nicht Opferschaft als Zustand. Das wird eben nicht gesehen. Dass man Opfer ist in einer Situation und danach zu einer Opfer gewordenen Person wird. Also wenn die Gewalt passiert, in der Situation ist man ein Opfer oder ein Täter oder eine Täterin oder ein Zeuge oder eine Zeugin. Und wenn die Situation vorbei ist, dann hat man eine Opferschaftserfahrung gemacht oder eine Zeugenschaftserfahrung oder eine Täterschaftserfahrung.
Mhm.
Und alles, was daran gebunden ist. Und das finde ich wichtig, klar zu haben. Also das ist so zum, ne, das, da fließt für mich eben auch diese so eine Abwehrsituation rein, wenn Menschen das noch nicht haben, das nicht so bewusst haben, dass die Situation, die einen als Opfer definiert, vorbei ist. Und dass alles, was danach passiert ist, natürlich einen Ursprung darin haben kann, dass man diese Erfahrung gemacht hat. Natürlich macht es auch mit allem was, ne? Aber das, was da passiert ist, hat auch was mit den TäterInnen gemacht und hat auch was mit den Zeuginnen gemacht. Es hat den Lauf der Dinge verändert, denn es ist passiert. Und das bedeutet aber nicht, also ne, diese Festlegung von Opferschaft als etwas, was immer da ist und immer gleich da ist, das ist sowas, was ich nicht annehmen will. Wo ich auch denke, dass das total wichtig ist, um dann eben um eben Fähigkeiten, Fertigkeiten, Ressourcen und die Person als die, die sie ist, zu sehen und wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass ich sage, ey, die Situation ist vorbei, du hast kein Recht mehr zu leiden. Oder ey, die Situation ist vorbei, komm mal klar. So, ne, komm jetzt hier nicht mit irgendwas, so, bla. Das meine ich damit nicht, sondern ich finde es wichtig, sich da zeitlich und räumlich in der Auseinandersetzung ganz fest zu verankern und irgendwie zu sagen, ne, die Situation ist passiert und sie hat etwas gemacht.
Ja, aber kann man dem nicht auch entgegensetzen, dass es ja dass es sich auch so anfühlen kann, als ob es eben nicht vorbei ist. Ich meine jetzt nicht, weil fortgesetzt Täterkontakt da ist, ne? Ja, den Bereich will ich gerade ausklammern. Aber ein Flashback reicht ja, oder keine Ahnung.
Aber dann kann
Zusammenhänge
man sagen, man
erklären müssen.
Dann kann man sagen, man hat sich erinnert oder ne, man erlebt es gerade wieder oder ne, es wiederholt sich etwas. Alles das ist nichts, was legitimiert oder limitiert ist auf Gewalt. Gibt ja auch schöne Situationen, die sich immer wiederholen. Aber niemand sagt, ich bin ein, ich weiß nicht, Freudeerfahrener oder so. Das sagt man ja auch nicht. Aber ne, es gibt genug Situationen, in denen man sich freut. Und das ist das, ne, so Opferschaft oder Gewalt ist natürlich eine Erfahrung, die alles auf den Kopf stellt, ganz klar. Deswegen hat sie so einen großen Raum, deswegen gibt es so viele verschiedene Worte dafür und so eine ganz spezifische Praxis, damit umzugehen. Und für mich oder so unsere Haltung ist irgendwie oder unsere Idee ist, dass wir, wenn wir Gewalt und Gewalterfahrung als so normal betrachten, wie sie ist, nämlich ganz alltäglich im Leben vieler Menschen zu jedem Zeitpunkt und in jeder Schicht und gleich passierend und gleich üblich, dann müsste es eigentlich leichter werden, sich damit auseinanderzusetzen und Sichtbarkeit müsste eigentlich weniger heikel sein. Also wir sind dann immer eher so, wenn wir darüber sprechen oder wenn wir uns dafür einsetzen, dass Menschen über Gewalterfahrungen sprechen sollen oder sprechen können sollen, dann muss man sich einen Umgang überlegen, der ganz viel Raum dafür macht, die Gewalt in ihrer Alltäglichkeit und in ihrer leider eben doch auch Normalität anzuerkennen. Also wir haben heute erst einen Artikel geschrieben, in dem wir auch sagen, dass es für uns so ein Teil von sozialer Selbstermächtigung ist, zu sagen, wir halten uns nicht bedeckt mit unserem Viele-Sein und auch nicht mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum Beispiel in der Psychiatrie, das ist für uns zum Beispiel eine Gewalterfahrung gewesen. Und wir halten das ganz üblich in den Kontakt hinein, genauso wie wir darüber sprechen, dass wir gerne Fahrrad fahren, dass wir gerne Kunst machen, dass wir, ne, Tiere gerne fotografieren und sowas alles. Dass das alles da ist und dass das alles zu uns gehört.
Mhm.
Und aber eben auch die Möglichkeit lassen, dass die Personen, denen wir das erzählen oder mit denen wir da umgehen, die Möglichkeit haben, auch nichts dazu zu sagen, sondern das einfach so hinzunehmen. Und das ist irgendwie was, wo ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, weiß aber auch, ich bin da privilegiert. Ich habe gute Menschen in unserem, also wir haben die richtigen Leute in unserem Leben für sowas.
Ja, das ist ja die Ambivalenz, die wir haben, dieses, ne, was würde denn passieren, wenn wir das offen machen? Also, wenn wir quasi an unseren Klarnamen und an unser Arbeitsprofil den Podcast hängen würden und sagen würden, hier, ne, das bin ich auch. Also.
Ja. Okay, ich glaube, das wäre ein bisschen krass, das würde ich auch nicht machen.
Ja, warum aber eigentlich nicht? Also was, ne? Also grundsätzlich, wenn ich mir angucke, diese ganzen Opfersolidaritätsbekundungen und wir sind die Gesellschaft und gehen damit um, Aussagen und Plakate. All das und auch all die, ne, also auch all die individuellen.
Wir schaffen das.
Weltrettungs, ja. Ne, also warum, eigentlich müsste man ja meinen, es sollte nichts ändern. Ich sag das und es ändert einfach gar nichts. Mhm. Und trotzdem bin ich mir sehr sicher, es würde ganz wahnsinnig viel ändern. Und es würde den Moment geben, wo das auch im Raum stehen würde.
Das wäre die Auseinandersetzung mit der Reaktion einer anderen Person.
Ja, ich meine, gut, du hast selber gerade gesagt, es wäre halt krass, das so zu machen. So von jetzt auf gleich, ne? So bam, bitteschön.
Ja, eben, vor allen Dingen, weil du noch nicht lange da arbeitest. Und da sind wir wieder, ne, weil man muss auch sehen, wo genau man das hineinsagt. Wir hatten auch, als wir die Ausbildung, als wir uns dafür beworben haben, beziehungsweise vorher angerufen haben, haben wir das ja auch auf einem unüblichen Weg gemacht. Weil wir die Schnauze voll hatten, uns zu bewerben auf Stellen, wo man vorher nirgendwo anfragen konnte, ist das eigentlich, wie ist das mit der Behinderung? Haben Sie eine Quote zu erfüllen zufällig, aus der Sie sich nicht freikaufen? Können wir da gerade mal nachfragen? Wir hatten die Schnauze voll davon. Und haben einfach direkt angerufen und gesagt so, bam, bam, bam. Ne, wir sind behindert, ich habe einen Assistenzbedarf, es gibt Schwierigkeiten für mich, aber ich möchte gerne endlich einen Beruf lernen und ich habe gelesen, Sie möchten, dass Menschen einen Beruf lernen und Sie möchten dabei helfen und jetzt sagen Sie mal an. Also manchmal ist es sinnvoll, von vornherein, gerade wenn man was möchte und wenn man ein Versprechen oder so liest, finde ich es schon sinnvoll, dann da offen hinzugehen. Wenn man jetzt zum Beispiel... Das ist auch immer sowas, okay, jetzt voll das Outing, aber ich denke irgendwie immer wieder, das ist auch vielleicht so ein opferfeindliches Ding, wenn ich mitkriege, wie sich Leute fertig machen, zu versuchen, ihren Therapeutinnen zu erzählen, dass sie was Schlimmes erlebt haben.
Mhm.
Dann denke ich irgendwie, sag das doch, die ist dafür da, dir zu helfen. Und wenn du denkst, dass das Problem das ist, was du erlebt hast, dann sag ihr das doch. Du kannst sie voll am Arsch nehmen und sagen, sie haben gesagt, sie wollen mir helfen. Ich habe die Idee, das und das könnte mir helfen. Wo ist das Problem? Also das ist so, da fehlt mir irgendwie so Einblick und da endet wahrscheinlich auch meine Empathie, keine Ahnung. Aber das ist sowas, wo ich sagen würde, ja, wenn man so einen Anhaltspunkt hat vom Gegenüber und wenn das Gegenüber irgendwie signalisiert, dass es ihm nicht egal ist, was mit einem ist oder dass da eine bestimmte Offenheit ist, dann kann man das, finde ich, auch sagen oder gucken, wie man sich dem annähert. Man könnte es auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Aber so ein, ne, was ich halt auch immer wieder erlebe, ist auch so ein generalisiertes, nein, nie im Leben würde ich jemandem erzählen das. Und dann denke ich, okay, wie lange hast du noch vor zu leben? Also nie im Leben ist so eine lange Ansage irgendwie, wo ich denke, also das ist so, ne, das ist das, was ich meinte mit, man muss gucken, wo man das reinsagt. Und wenn man sich nicht sicher ist und wenn man Angst hat davor und wenn man berechtigte Angst davor hat und je mehr davon abhängt, ne, wenn dein Arsch an einem Job hängt, dann ist es klar, dass du den nicht leichtfertig aufs Spiel setzt. Aber wenn man merkt, ne, hier ist ein Ding nach dem anderen und ich merke irgendwie, es wäre sinnig, dass das Gegenüber merkt, dass es mich triggert zum Beispiel, weil es nicht weiß, dass ich Gewalt erfahren habe. Oder wenn man merkt, so, wenn ich halt darüber nachdenke, okay, wann haben wir uns eigentlich jeweils geoutet? Mit dem viele sein. Wir hatten in den letzten Jahren keinen einzigen Kontakt, der uns nicht als nicht viele kennengelernt hat. einfach weil wir nicht die Kraft haben, das viele Sein zu verstecken. Mhm. Oder eben unsere, ne, unsere diversen anderen Macken und Probleme. Wir hätten nicht die Kraft, so zu tun, als wären wir gesund und normal. Also diese Funktionalität müssten wir vorspielen. Und wir wissen, dass dieses Vorspielen auch schnell bei uns zu so einem Spaltungsding wird, weil wir es nicht können.
Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, wir versuchen ja immer noch die Balance zu finden, ne, zwischen privat, intim, persönlich. Mhm. Und nur wir vertrauen nicht so darauf, dass das immer, dass, ne, dass das Umfeld dann an den Momenten, wo das halt für uns eine Grenze hätte von gefragt werden wollen, dass das dann so wäre, aber wir hängen immer noch da. Warum? Und also weil ihr selber jetzt ja auch ausschließt, dass es sinnvoll wäre, das in unserem Job zu sagen. Also ne, wir steuern hier gerade nicht auf dem Outing in unserem Job hin, sondern dass es uns halt schon viel beschäftigt, weil es irgendwie für uns so eine Schnittstelle auch ist. Mhm. Wem gibt es denn das Recht, mich anders zu bewerten, nur weil er weiß, dass ich eine bestimmte Art von Erfahrung gemacht habe? Mhm. Also das in einen Kontext mit meiner Leistungsfähigkeit zum Beispiel zu setzen. Mhm. Vielleicht wüsste dann der eine oder andere manchmal besser, warum ich gerade so drauf bin. So, ne, gut. Dann hätte ich es manchmal leichter, könnte ich sagen, ne, ich mache gerade innerhalb der Traumatherapie eine ziemlich heftige Bearbeitung und deswegen bin ich gerade sehr angestrengt. Tut mir leid, dass ich dich gerade angefahren habe. Das hat mit dir nichts zu tun. So sage ich halt nur, ne?
Das hat mit dir nichts so zu tun.
Ja.
Ich mache gerade eine schwierige Zeit durch.
Ja, aber es ist so, ne, da ist immer noch so eine Tabuisierung irgendwie. Du redest ja auch nicht darüber, dass du eine Therapie machst. Wer will das wissen? Also, es wird über eine Menge sagen, aber so, und das ist so. Oder, ne, dieser Makeltherapie, warum ist das eigentlich ein Makel? Also uns, wir sehen das für uns. Ja, aber ne, wir sehen das für uns sicherlich als unglaublich, es ist der wichtigste Termin für uns in der Woche und auch eine sehr wesentliche Person, die uns hilft, unseren Alltag so zu führen und unsere Auseinandersetzung, wie wir das auch tun. Und gleichzeitig ist es aber, ne, es ist kein Makel, aber es fühlt sich an wie ein Makel. Wir erzählen auch selten jemandem, dass wir Therapie machen.
Ja.
Und was denkst du, warum das so ist?
Ich glaube, also zum einen blame ich wirklich echt das Fernsehen. Ich habe noch in keinem einzigen Film, in keiner einzigen Serie Psychotherapie oder therapeutische Hilfe annehmen als ernsthaften, schmerzhaften, schwierigen, anstrengenden, nicht leicht zu bekommenden, lebenswichtigen und lebensrettenden Teil im Leben eines Menschen dargestellt gesehen.
Mhm.
Punkt. Da geht's schon mal los. Also die Erzählung über Therapie und eben Opferfeindlichkeit. Die Abwertung von Schwäche, die Abwertung von Hilfebedürftigkeit, das geht ja schon damit los, ne, und da fließt dann auch wieder Adultismus mit rein. Schon, ich habe oft das Gefühl, Menschen, denen nicht viel zugetraut wird, die werden dann schnell wie Kinder behandelt. Und diese Pfade werden dann beschritten. Also es ist einfach nicht cool, wenn man irgendwas mit ohnmächtig und irgendwas nicht kann oder irgendwas mit Hilfe brauchen oder so. Das ist halt einfach nicht toll. Und natürlich ist das auch ein Übergriff, ne? Und das ist, also ich finde, also, ne, einfach so zu bewerten oder einfach so zu deuten, was eine andere Person kann aufgrund eines Labels oder aufgrund eines Umstands. Ja, aber ich merke halt an der Stelle, so, ne, wenn ihr von eurer Arbeit erzählt, merke ich halt irgendwie, dass wir da wirklich privilegiert sind und einfach dadurch, dass wir diesen Stress nicht haben oder diesen Konflikt nicht haben oder eben auch auf einen Beruf oder einen Berufszweig zugehen, in dem das irrelevant ist. Also da nur der eher nicht relevant sein wird, aus welchen Gründen wir Dinge können oder nicht können oder wie auch immer. Wir haben halt irgendwie jederzeit, dass wir sagen können, ja, ich habe halt eine chronische Erkrankung. So, ne? Ich brauche auch, wenn es jetzt darum geht, warum hast du den Assistenzhund, dann brauche ich den Leuten nichts von PTBS erzählen. Das reicht, wenn ich denen sage, ich habe Krampfanfälle. Aber wenn ich möchte, kann ich mich auch dafür entscheiden, dass ich schwierige Erfahrungen gemacht habe. Das ist sowas, was wir uns aber auch offen halten und wo wir, deswegen sage ich, dass wir also nur mit den gemochten und gemögten und Bekannten in unserem Leben alle wissen, dass wir viele sind. Und alle wissen, dass wir in der Auseinandersetzung sind, warum wir viele geworden sind und was dahinter steht, dass wir Dinge verarbeiten. Wir haben von niemandem mehr diesen Kompromiss gemacht, da nicht drüber zu reden oder das auszuklammern. Das ist sowas, wo wir anerkennen können, dass es ein totales Privileg ist, sich dafür entscheiden zu können. Dass das nicht alle Menschen können und auch nicht alle Menschen wollen. Aber es ist auch was, wo wir ganz oft so den Hut vorziehen und sagen, so, boah, ohne Spaltung würden wir das nicht schaffen.
Ich habe gerade gedacht, ne, weil du so geredet hast, dann dachte ich, ja, aber wir machen doch unseren Beruf gar nicht, weil wir viele sind oder weil wir Gewalt erfahren haben. Und wir machen auch das, was wir jetzt inhaltlich machen, doch nicht deswegen.
Ne, vielleicht müsst ihr es genau deshalb auch nicht erzählen. Ja, eigentlich.
Ich meine, die Frage würde sich sicherlich auch für uns in einem anderen beruflichen Umfeld, weiß ich gar nicht, würde sich die da auch stellen?
Ja, stellt euch vor, ihr würdet Werbung gestalten, so wie wir dann später.
Ich glaube, in dem Bereich hätte ich dann mehr Angst, dass jemand sagt, ach, deswegen bist du so kreativ. Ja. Und das fände ich genauso daneben.
Ja. Ne? Aber ne, wir bewegen uns halt gerade sehr im Rahmen von Vorurteilen und wir beziehen uns ja jetzt gerade total aufs Außen. Ne?
Ja, ja.
Und für mich wäre so ein bisschen etwas, was wir noch so ausgelassen haben, war so, wie man das in sich selber verpackt, wenn man dann darüber geredet hat. Ich weiß nicht, ist das was für euch, worüber ihr mal nachgedacht habt oder was euch mal passiert ist oder...
Wie wir verpacken, wenn wir im Außen über unser Vielersein oder erfahrene Gewalt geredet haben? Mhm. Klar, Thema ist das auf alle Fälle. Ich meine, das eine ist ja schon der Podcast, ne? Und das ist für uns echt für uns ist so wahnsinnig viel aufgegangen, seitdem wir den machen. Und da brauchen wir auch gar nichts verpacken. Das ist eher so, dass wir hinterher immer da sind, das Gefühl haben, ne? Oder ist noch was wir irgendwie betrachten können und so. Das ist für uns wirklich so ein unglaublicher Zugewinn einfach auch.
Krieg gleich schon wieder Gänsehaut, ey.
Ja, aber das ist, ne, das muss ja mal gesagt werden für uns. Ist halt auch.
Ja. Nee, es macht was mit euch. Okay, können wir jetzt weiter?
Ja. Okay, es macht was mit uns. Wenn wir irgendwie in eine Situation gekommen sind, wo wir, ne, ungewollt oder ungeplant oder geplant irgendwie darüber gesprochen haben. Ich glaube, da ist schon immer ein Teil so eine Unruhe auch und so eine Verunsicherung, weil es dann doch eben ja auch, ne, viele Gebote und Verbote gibt, da überhaupt drüber zu sprechen. Da ist eine Befürchtung gegenüber dieser anderen Person. Da ist manchmal aber auch so ein Moment von Erleichterung irgendwo. Also es ist so beides. Also verpacken, das müssen wir dann schon immer irgendwie auch verpacken. Das ist nichts, wo wir so einfach drüber weggehen. Also wir haben gerade einer Freundin, die wir sehr, sehr, sehr lange kennen und wo wir auch denken, ne, die hat so eine Grundidee von unseren Erfahrungen und von dem, wer wir sind und so. Und die, ne, kennt die Namensänderungen und so. Das ist halt auch eine, die uns noch mit dem alten Namen kannte. Ne, der haben wir gerade den Link zu dem Podcast geschickt, mit dem Verweis darauf, dass wir das sind. Und wir wissen, wir haben ihr damit, glaube ich, schon auch viel zugemutet und offenbart an Inhalten und an konkreten Inhalten, die sie so nicht kannte und über die wir auch mit ihr so nie gesprochen hätten. Und auch in der Wir-Form, glaube ich, mit ihr gar nicht sprechen, sondern eben uns im Alltag oft auch in der Ich-Form bewegen. Die hat darauf jetzt gar nicht so wahnsinnig reagiert. Die hat eigentlich nur eine sehr kurze Nachricht geschickt, dass sie das beeindruckend findet und dass sie das irgendwie sehr anerkennt, eben auch schon seit vielen Jahren, dass ich oder wir eben immer so für uns eintreten würden und so. Und dann dachte ich irgendwie, okay, das ist jetzt alles? Na toll. Wie? Da kommen jetzt gar keine Fragen und kein ach so und kein, ne? Sondern nur das. Okay, dann weiß ich, ne, die ist gerade auch persönlich auch selber gerade, ne, eingebunden und so. Aber das war dann schon auch so, aha, das war aber jetzt unspektakulär.
Ja.
Okay. So, aber wie gesagt, das ist eine sehr langjährige Freundin. Wahrscheinlich werden wir uns irgendwann sehen und vielleicht da auch nochmal drüber sprechen oder eben auch nicht, aber so, es kann auch ganz unspektakulär sein. Und es war so, ich glaube, es hat auch mal gut getan, ne? Du denkst irgendwie so, tata, weiße Hase, zieh aus dem Hut, guck, großer Kaninchen. Und dann sagt einer, ja, nee, finde ich toll. Und du weißt, die meint das auch ernst und mehr passiert aber gar nichts. Und du hältst den rosa Hasen an und denkst dir so, ja, super, wieder rein in den Hut. Hut in den Schrank, okay. Ich glaube, ganz, ganz letztendlich, auch bei negativen Erfahrungen, die wir auch schon gemacht haben und die wir wahrscheinlich immer wieder machen werden, und ich denke, dass auch die Befürchtung, dass wir auch beruflich Nachteile hätten, wenn das bekannt wäre, ich glaube, dass das letztendlich immer wieder auch gut ist, wenn es Momente gibt, in denen man das äußert und äußern kann und sich traut zu äußern, und weil tatsächlich entscheidend nicht das Umfeld ist, sondern tatsächlich entscheidend für uns ist, damit zu sein und damit eine Ruhe darin zu haben und einen eigenen Frieden damit zu haben und eine Sicherheit und so. Und ne, da kann eigentlich gar keiner ran.
Genau, und ich glaube, genau in dieser Ruhe, wenn man diesen Ruhemoment hat, dann kann man sich auch damit auseinandersetzen, mit dieser Verbindung aus der Gewalterfahrung, die vielleicht hinter dem Vielesein steht.
Mhm.
Das ist so ein bisschen die das ist so der Schluss, den ich auf jeden Fall so
mit
mir in der Auseinandersetzung irgendwie hatten. Es gibt so Momente, unser Fotokurslehrer hatte uns gefragt, wen wir mit wir meinen, und dann habe ich einfach geantwortet, ich bin viele. Und er, du bist also viele. Mhm. Und dann hat er mich angeguckt und gewartet, dass dann noch was kommt, aber ich hatte ja nicht mehr zu sagen, weil ich bin ja halt nur viele und so, Punkt. Mehr meinte ich damit ja nicht, oder mehr beworte ich ja damit auch nicht, wenn ich von uns in der Wir-Form spreche. Also für uns war das damit gegessen. Tja, dann geht das halt so auch vorbei. Also das heißt, er hat nie so gar nicht gemerkt, dass ich ihm gesagt habe, dass ich multiple bin.
Mhm.
Und so ähnliches oder ein anderes Ding war halt, dass wir eine Gemögte haben, die uns kennengelernt hat, bevor wir sie kennengelernt haben. So, also wo das macht. Und das, ne, da sind wir aufgeflogen, und weil sie aber, also sie hat zu der Zeit Psychologie studiert und war ein bisschen und hatte Aufschrei auch gelesen und so und hatte also eine grobe Idee von viele sein und multiple sein und so, und das war so eine Situation, in der wir ganz spontan entschieden haben, okay, wenn sie uns jetzt so anspricht, dann weiß sie das eigentlich auch, und dann brauchen wir gar nicht mehr so viel sagen. Sondern müssen eigentlich nur noch Schadensbegrenzung machen und sagen, ja, aber nicht so wie im Film. Und, ne, oder ja, aber nicht so wie. Also so, ne. Und dann gibt es Situationen, so hatte ja das Blog von vielen angefangen, dass eine Person uns gefragt hat, warum wir zur Therapie gehen. Und das war ein damaliger Freund, und das war irgendwie so, dass wir dachten, ja, und den werden wir irgendwann heiraten. Und natürlich muss der dann auch wissen, warum wir zur Therapie gehen. Total Panne, aber naja. Da war das so eine Situation, dass es eben negative Konsequenzen hat oder Konsequenzen, die wir nicht lange durchhalten konnten, da so offen mit zu sein. Und wo wir das nach innen auch ganz schwer verpackt haben. Also diejenigen, die damals das Blog angefangen haben, die schreiben heute dieses Blog schon gar nicht mehr. Also solche Konsequenzen.
Ja. Ich glaube, das muss man auch immer ein Stück abwägen, oder? Wie viel?
Also, ja, ich habe immer das Gefühl, viel Abwägungserfahrung, ne? Ich glaube, an manchen Stellen muss man einfach Trial and Error auch hinnehmen. Also,
ja, aber vielleicht für die, die zuhören, ne? Ja. Ich glaube, so eine gewisse Schutzschicht sollte man schon haben, bevor man, also man darf das auch, glaube ich.
Ja, klar. Man darf auch zweifeln. Und man darf auch irgendwie ganz lange gar nichts sagen, oder? Man kann sich auch komplett dagegen entscheiden, das überhaupt je sichtbar zu machen. Schwierig finde ich es dann halt. Und ja, sorry an alle, die uns zuhören und die mich jetzt hauen möchten, aber dann jammert nicht rum. Es ist so, ja, ich möchte so gerne übers Viele sein reden und dass ich viele bin und ich möchte gerne sichtbar sein und gleichzeitig aber auch nicht darüber nachdenken, wie das sein kann. Oder, ne, wie man das bei sich in seinem eigenen kleinen privaten Kreis etablieren kann. Das ist so, das ist für mich nicht vereinbar. So Angst davor zu haben, klar, auf jeden Fall. Nicht zu wissen, wie es geht oder sich überlegen zu müssen, wie man es jetzt macht oder keine Worte zu haben oder so. Es gibt ja auch ein Leiden darunter. Es gibt, ne, wir hatten eben die Kontakte auch, in denen wir permanent getriggert wurden und ständig ging es uns schlecht, nachdem wir Kontakt mit diesen Personen hatten, weil die einfach keinerlei Gefühl dafür hatten, wie grenzüberschreitend die waren und wie unsensibel sie mit uns umgegangen sind. Ne? Na klar haben wir denen dann irgendwann, als der Leidensdruck zu groß war, gesagt, so stopp jetzt, wir können das nicht mehr. Entscheide dich, dieses Verhalten oder der Kontakt mit mir. Und das hatte wenig damit zu tun, dass wir so wahnsinnig viel Selbstachtung hatten oder irgendwie dachten, wir sind es nicht wert, dass so mit uns umgegangen wird. Das hat es überhaupt nicht, sondern einfach Selbstschutz. Wir haben gemerkt, dass wir darunter leiden und dass es ins von uns nicht gut geht, wenn sie so einen Kontakt halt haben oder wir so einen Kontakt insgesamt haben. Und dann war das so ein Abwägen, ne?
Ja, also ich glaube, dieses damit auch nach außen gehen, ne, man muss, es muss ja nicht jeder wissen, so. Und man kann, ne, wie wir auch entscheiden, beruflich, wir werden das nicht outen, so. Aber es macht halt, wenn man es, ne, eine Isolation und die kann man tatsächlich aufheben, also
ja,
indem man sich Möglichkeiten sucht, sich zu äußern und Menschen sucht, wo man sagt, ne, oder das probiert, ob das da geht oder, ne, sei denn, man kann ja auch mit einer Selbsthilfegruppe anfangen.
Ja.
So, da gibt es, glaube ich, viele Wege.
Oder mit einem Forum oder was auch immer, also.
Ja.
Ja, auf jeden Fall und das finde ich auch wichtig, sich das so ganz bewusst zu machen, dass man sich jetzt dafür entscheidet, weil es an einem anderen Punkt im Realleben oder im, ne, in der Fleischwelt halt nicht geht. Ja.
Ja. Schlusssätze.
Schlusssätze.
Wo haben wir angefangen? Bei Sichtbarkeit und Gewaltbegriffen und
ich müsste viele das sein. Auch mal. Ja, übers viele sein reden. Irgendwie, ja, so hat mir angefangen.
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das Podcast vielleicht, ne, so Nachdenken macht. Also bei den verschiedenen, die das so hören. Aber auch so ein bei sich bleiben können und dürfen.
Ja, und vielleicht auch irgendwie sowas wie Mut machen, ne? Also ich finde es immer wichtig, dass man, oder das ist so allgemein, finde ich, fürs Podcast wichtig. Ich meine, die meisten Menschen hören sich eine Stunde an, wie wir über unser Leben reden, ne?
Ja.
So im Großen und Ganzen. Das ist auch immer sowas, ne, danke, dass ihr das macht. Weil ich denke halt, dass man merkt, dass wir darüber reden können, hat auch den Hintergrund, dass wir das schon geschafft haben. Oder dass diese Erfahrung schon gemacht wurde. Und man dann irgendwie, oder diese Gedanken sich schon gemacht wurden.
Ja, und dass man sich diese Gedanken auch machen darf. Also, oder?
Genau, das ist der Mut, den ich zusprechen möchte, dass man darüber nachdenken darf und dass man auch fordern kann, also auch, also von sich selbst oder von anderen Menschen fordern kann, dass diese Gedanken passieren oder so eine Auseinandersetzung passiert, weil sie nicht wehtut oder irgendwas Schlimmes ist oder so.
Mhm.
Ja.
Ja, ist aber ein guter Schlusssatz, finde ich. Alle mit so ein bisschen Mut aus dem Podcast zu entlassen.
Außerdem, Stichwort Mut, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ende April sollte ja eigentlich dieser Fonds auslaufen. Der Fonds, heißt der eigentlich Fonds sexueller Missbrauch?
Ja, der heißt so. Der hat diesen tollen Titel.
Ja, der sollte ja auslaufen. Diese Antragsfrist wurde jetzt offiziell aufgehoben. Das heißt, wer sich dazu entschließen kann, kann das jetzt noch tun. Genau, die Webseite können wir auch noch mal verlinken. Dann.
Genau, wir verlinken das einfach noch mal. Ich meine, wir können uns nicht mehr. Wir hatten das Geld beantragt, wir haben es auch schon ausgegeben. Aber
das heißt, ja, doppelt mutig, doppelt ermutigen. Es hat also auch schon geklappt bei jemanden. Hier haben wir unsere Positiv-Story.
Nee, ich denke auch, ey, guckt, ne, ob ihr das Geld in irgendeiner Form gebrauchen könnt und es auch annehmen könnt. Ich weiß, ich finde diesen Fonds, wenn wir gerade dabei sind, vielleicht noch, ne, ein Satz. Ich finde das nicht die schönste Lösung, so. Ne, also auch wir haben Opferentschädigungsgesetzverfahren hinter uns, was wir dann irgendwann beendet haben, weil wir uns nicht in der Lage sahen, das fortzusetzen. So, der Fonds ist da irgendwie, ein Tropfen auf den heißen Stein.
Mhm.
Und für mich auch keine Alternative, aber ne, das Geld ist da und das, ganz ehrlich, stellt die Anträge, holt euch die Kohle. Ich glaube, es gibt genug Bedarf für irgendwas. Und man, ne, da kommt jemand und sagt, stellt das zur Verfügung.
Ja.
Ja. Yeah.
Und überhaupt. Bis dahin wünschen wir euch einen fröhlichen Start in den Frühling. Tage werden länger. Es wird erst dunkel, wenn wir aufhören mit Podcast. Und nicht mehr, wenn wir schon anfangen.
Okay, Feiertage liegen auch alle hinter uns.
Ja, genau.
Ja.
Kann jetzt nur noch besser werden. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.